Unsere heutige Wissenschaftsecke befasst sich mit ein paar Sonderfällen der Fortpflanzung, die nicht auf der Hand liegen und eher ungewöhnlich ausschauen. Zum Beispiel mit der sogenannten Parthenogenese, der Jungfrauenzeugung, die aber nicht den Menschen betreffen. Eine erste Meldung ist schon älter als ein Jahr und stammt aus dem Max-Planck-Institut für chemische Ökologie der Universität Jena. Sie betrifft die Einwirkung von Chemikalien auf die Fortpflanzung und es geht dabei um Ozon. Ein Gas, von dem man schon seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts weiß, dass es gesundheitsschädlich ist. Jedenfalls in den Höhen, in denen unsere Köpfe sich bewegen. Dass Ozon die Sexualpheromone von Taufliegen zerstören kann, wusste man. Wenn erhöhte Ozonwerte diese Duftstoffe zerstören, kann das dazu führen, dass das Geschlecht anderer Tiere nicht mehr identifiziert werden kann. Fliegenmännchen sind dann nicht mehr in der Lage, Weibchen und Männchen zu unterscheiden. Sie balzten daher mit beiden Geschlechtern. Jetzt sind die Forschenden aus Jena der Frage nachgegangen, ob sich die Zerstörung der Sexuallockstoffe durch Ozon auch auf die Paarungsgrenzen zwischen verschiedenen Arten auswirkt. Und das Ergebnis dieser Forschung fasste der Erstautor der Studie, Nanji Jiang, so zusammen. Ich zitiere ihn. Unsere aktuelle Studie deutet darauf hin, dass sich schon bei leicht erhöhten Ozonkonzentrationen, wie sie an Sommertagen vielerorts nicht ungewöhnlich sind, Fliegen vermehrt mit nah verwandten Arten kreuzten, was aufgrund der Unfruchtbarkeit der entstehenden Hybriden zu einem Rückgang der Insektenpopulation führen könnte. Zitat Ende. Nun setzen Taufliegen bei der Paarung nicht nur auf chemische Signale, sondern auch auf den Gesang zum Beispiel artspezifischer Lieder, die sie mit ihren vibrierenden Flügeln erzeugen. Daneben werben viele Arten mit visuellen Signalen. Trotz dieser zusätzlichen Hilfsmittel, sagen wir mal, führte eine erhöhte Ozonkonzentration offenbar dazu, dass einige der Fliegenweibchen im Test überhaupt nicht mehr zwischen Artgenossen und Männchen anderer Arten unterscheiden konnten. Entgegen ihrer Erwartung war die Gruppe überrascht, dass bei einigen Weibchen die Unterscheidung zwischen Artgenossen und artfremden Männchen trotz möglicher anderer akustischer oder visueller Signale völlig zusammenbrach. Das könnte in Einzelfällen dazu führen, dass sich hybride Arten herausbilden, die nicht mehr fortpflanzungsfähig sind. Weil Ozon die chemische Kommunikation der Insekten in vielen Bereichen stören könnte, wollen die Wissenschaftler dies nun in weiteren Studien, zum Beispiel an Ameisen, untersuchen. Eine weitere Meldung vom Beginn des Jahres 2025 bezieht sich auf die Fortpflanzung ohne Sex, wie sie bei asexuellen Milben vorkommt, zum Beispiel bestimmten Hornmilben. Wie der Mensch hat die Hornmilbe einen doppelten Chromosomensatz. Doch im Gegensatz zum Menschen pflanzt sich die asexuelle Hornmilbe Platynotrus peltifer parthenogenetisch fort. Die Mütter produzieren Töchter aus unbefruchteten Eiern. Eine reine Frauengesellschaft also. Mit Hilfe von Genomanalysen aus einzelnen Milben konnten die Forschenden erstmals die angesammelten Unterschiede zwischen den Chromosomenkopien untersuchen und ihre Bedeutung für das Überleben der Milbe analysieren. Und warum ist das wichtig? Nun, Sex ist ein zentraler Motor der Evolution. Er sorgt für genetische Vielfalt und hilft Organismen, sich schneller an veränderte Umweltbedingungen anzupassen. Ohne Sex hingegen drohen genetische Stagnation und das Aussterben, zumindest laut gängiger Theorie der Evolution. Doch bei der Milbe Platynotrus peltifer widersetzt sich diese den Regeln. Sie existiert seit über 20 Millionen Jahren und das ganz ohne Sex. Die Männchen fehlen oder sind sehr selten und tragen nicht zum Genpool bei. Je nach dem Mechanismus, der zur Wiederherstellung des doppelten Chromosomensatzes führt, können die Nachkommen entweder alle oder einen Teil der Genvarianten der Mutter erben. Sie können also vollständige Klone der Mutter sein. Bei der Hornmilbe entwickeln sich die beiden Kopien des Chromosomensatzes aber unabhängig voneinander und schaffen dabei einen experimentellen Raum, in dem neue genetische Varianten entstehen können, während gleichzeitig wichtige Informationen bewahrt bleiben. Ein besonders bemerkenswerter Unterschied zeigt sich darin, welche Kopien der Gene wie stark aktiv sind. Diese Unterschiede ermöglichen eine schnelle Reaktion auf Umweltveränderungen und verleihen einen selektiven Vorteil. Hinzu kommt noch horizontaler Gentransfer. Gemeint ist damit die Weitergabe bzw. Aufnahme genetischen Materials außerhalb der sexuellen Fortpflanzungswege. Dieser horizontale Gentransfer, bei dem Gene sogar von artfremden Organismen übertragen werden können, funktioniert wie das Hinzufügen neuer Werkzeuge zu einem bestehenden Werkzeugkasten. Im September 2025 meldete Spektrum der Wissenschaft eine ganz andere Variante der Evolution und der Fortpflanzung bei Ameisen und überschrieb den Artikel mit zwei Worten: Verrückte Evolution. Was hatte man da nun herausgefunden? Auch hier zunächst nur ein Satz aus diesem Artikel. Eine in Europa weit verbreitete Ameisenart bricht mit einem grundlegenden Prinzip der Biologie. Ihre Königinnen können männliche Nachkommen zeugen, die einer völlig anderen Art angehören. Königinnen der iberischen Ernteameise, Messor ibericus, die ich jetzt nur noch einfach Ibericus nenne, weil es sonst zu lang wird, sind sexuelle Parasiten, die auf das Sperma von Männchen der Ameisenart Messor structor, die nenne ich jetzt nur noch Structor, angewiesen sind. Sie nutzen dieses Sperma, um eine Armada robuster Arbeiter zu erzeugen, die dann Hybriden beider Arten sind. Ibericus-Königinnen können in Abwesenheit nahegelegener Strukturkolonien sogar männliche Ameisen dieser Spezies klonen, indem sie Eier legen, deren Zellkerne ausschließlich DNA von Struktor enthalten. Das Forscherteam um Jonathan Romiguier von der Universität Montpellier bezeichnete das als eine, ich zitiere, absolut fantastische und bizarre Geschichte der Biologie, die Dinge ermöglicht, die fast unvorstellbar erscheinen. Zitat Ende. In vielen Teilen Europas leben iberische Ernteameisen gemeinsam mit Struktor, was den Ibericus-Königinnen historisch eine reichliche Versorgung mit den artfremden Männchen zum Paaren bot. Doch Romiguier und seine Arbeitsgruppe bemerkten etwas Seltsames auf der italienischen Insel Sizilien. Sie fanden überall iberische Ernteameisen, aber keine einzige Kolonie von Struktor, über die frische Männchen für die Paarung hätten kommen können. Als die Forscher die Kolonien der iberischen Ernteameise untersuchten, entdeckten sie zwei sehr unterschiedlich aussehende Ameisentypen. Genetische Analysen bestätigten, dass die Kolonien sowohl Individuen von Ibericus als auch von Struktor enthielten, obwohl es letztere hier mangels Populationen gar nicht geben dürfte. Doch die Königinnen der iberischen Ernteameise können Struktorameisen, um eine konstante Versorgung mit deren Sperma sicherzustellen, klonen. Sie paaren sich dann mit diesen geklonten Männchen, um hybride Arbeiter zu erzeugen, die sich um die Kolonie kümmern, etwa beim Nestbau und bei der Nahrungssuche. Effektiv habe Ibericus die verwandte Spezies und deren Genom im Lauf ihrer gemeinsamen Geschichte domestiziert, sagt Romiguier. Die Abstammung zweier verschiedener Arten von einer Königin führt nun allerdings noch zu einer weiteren Besonderheit. Setzt man nämlich die von Ibericus geklonten Struktorameisen in eine normale Kolonie von Struktor, dann werden diese Klone getötet, obwohl sie nahezu identisch sind. Die Klone tragen die Pheromone ihrer iberischen Verwandten und werden daher als Feinde behandelt. Ein weiterer Unterschied: obwohl die Klone nur Struktur-DNA in ihren Zellkernen tragen, enthalten ihre Mitochondrien, die Energiezentren der Zellen, DNA von Ibericus. Wunder der Natur. Eine andere Ameisenart kommt dagegen nicht nur ganz ohne eigene Männchen aus. Sie braucht auch keine Arbeiterinnen. Wie das funktioniert, hat eine deutsch-japanische Forschungsgruppe um den Zoologen Jürgen Heinze von der Universität Regensburg herausgefunden. Und wie bei einer solchen Art die Fortpflanzung gelingen kann, ist wahrhaft spektakulär. Diese Art heißt Temnothorax kinomurai. Und bei ihr geht Fortpflanzung so. Die Königinnen dieser Ameisenart überfallen zunächst Ameisenstaaten der verwandten Art Temnothorax macora. Sie töten deren jeweilige Königin und einige Arbeiterinnen, übernehmen deren kleinen Staat und legen unbefruchtete Eier ab. Diese werden von den restlichen Arbeiterinnen des überfallenen Staates ausschließlich zu neuen Königinnen der Art Temnothorax kinomurai aufgezogen. Möglich macht dies die sogenannte Jungfernzeugung, bei der sich aus unbefruchteten Eiern Nachkommen entwickeln. Temnothorax kinomurai ist damit die erste bekannte Ameisenart, bei der es weder Arbeiterinnen noch Männchen gibt, wie das Forschungsteam im Fachjournal Current Biology berichtet. Manche parasitären Ameisenarten haben also offenbar die Arbeiterinnenkaste verloren, nicht aber die Männchen. Die Königin dringt dann in die Nester anderer Arten ein, um die dortigen Arbeiterinnen für sich arbeiten zu lassen. Bei einigen wenigen Gruppen vermehren sich laut Studie weibliche Tiere ohne Männchen durch Parthenogenese und hätten dann auch noch eigene Arbeiterinnen. Eine ähnlich verblüffende Variante der Fortpflanzung findet man auch bei einer Fischart, dem Amazonenkerpfling. Alle Individuen dieser Art sind weiblich und vermehren sich, indem sie sich selbst klonen. Um die Fortpflanzung auszulösen, müssen sich die Weibchen aber mit Männchen paaren. Und da Männchen der eigenen Art nicht zur Verfügung stehen, nehmen sie sich die Männchen einer verwandten Art. Die Nachkommen müssten dann eigentlich neben der DNA der Mutter auch die des Vaters beinhalten. Genau das passiert aber nicht. Vielmehr wird die DNA der Männchen gerade nicht in die Nachkommen integriert. Wäre nun alles wie bei allen anderen Arten, müssten sich laut der Evolutionstheorie im Laufe der Zeit schädliche Mutationen im Genom ansammeln und schließlich das Überleben dieser Art gefährden. Aber Amazonenkerpflinge existieren schadlos seit Tausenden von Generationen. Und das wirft die Frage auf, welcher andere Mechanismus dafür sorgt, dass das Genom gesund bleibt. Bei der sexuellen Fortpflanzung sorgt ja die Rekombination des Erbguts der Eltern dafür, dass die natürliche Selektion schädliche Varianten entfernen kann. Eine Antwort auf diese Frage gefunden hat jetzt ein internationales Forschungsteam um Dr. Edward Reismeier, ein Bioinformatiker am Lehrstuhl für Tiergenomik der Veterinärmedizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Mit Hilfe hochauflösender Genomsequenzen zahlreicher Individuen suchten die Forschenden nach Anzeichen für eine Anhäufung von Mutationen und nach den evolutionären Einflussfaktoren auf das Genom. Gefunden haben sie dabei, dass die Amazonenkerbflinge ihr Genom durch einen genetischen Mechanismus namens Genkonversion intakt halten. Diese Genkonversion ist ein Prozess, bei dem eine DNA-Sequenz über eine andere ähnliche Sequenz kopiert wird. Anders gesagt, beschädigte Genvarianten können durch intakte Kopien ersetzt werden. Edward Reismeyer fasst diese Ergebnisse wie folgt zusammen, ich zitiere ihn. Die Genkonversion kann schädliche Mutationen effektiv durch gesunde Kopien desselben Gens überschreiben. Das bedeutet, dass die natürliche Selektion auch in einer klonal reproduzierenden Linie schädliche Mutationen entfernen kann. Zitat Ende. Die Studie erklärt aber nicht nur den langfristigen Erfolg der Amazonenkerbflinge, sondern liefert auch Antworten auf eine grundlegende Frage der Evolutionsbiologie. Warum sind Organismen, die sich nur asexuell fortpflanzen können, obwohl sie relativ selten sind, weiter verbreitet, als man erwarten würde? Dazu noch einmal Edward Reismeyer. Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Evolution möglicherweise mehr Möglichkeiten hat, die Gesundheit des Genoms zu erhalten, als bisher angenommen. Die Untersuchung ungewöhnlicher Systeme wie der Amazonenkerbflinge hilft uns, die grundlegenden Kräfte zu verstehen, die Genome über den gesamten Stammbau des Lebens hinweg formen. Zitat Ende. Einen ganz anderen Aspekt der Fortpflanzung haben Forschende der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg und der Universität Halle-Wittenberg betrachtet. Nach welchen Kriterien suchen sich Individuen ihre Partner aus? Nach der klassischen Evolutionsbiologie war man immer der Auffassung, dass die Individuen eine angeborene Präferenz bei der Partnerwahl haben. Demnach nutzt jedes Lebewesen private Informationen, um den biologisch am besten geeigneten Partner zu finden. Beispiele für solche Informationen sind die eigenen Sinneseindrücke, Erfahrungen oder die genetischen Instinkte. Doch die moderne Forschung vollzieht gerade einen Paradigmenwechsel. Viele Tiere verlassen sich stattdessen auf soziale Informationen. Sie beobachten die Wahl ihrer Artgenossen und kopieren deren Entscheidung. Dieses Mate-Copying ist ein machtvoller Mechanismus der Vererbung. Chaitanya Gokhale aus der Forschungsgruppe macht das mit einem Vergleich deutlich. Ich zitiere. Man kann diesen Prozess mit der Wahl eines Restaurants vergleichen. Anstatt die Speisekarte, also eine private Information, im Detail zu prüfen, setzt man sich bevorzugt dorthin, wo bereits viele Gäste sitzen. Man nutzt also eine soziale Information. Zitat Ende. In der Natur ist dieses Verhalten weit verbreitet. Während die unabhängige, also die individuelle Partnerwahl, meist darauf abzielt, die genetische Qualität des Nachwuchses zu maximieren, führt das Kopieren dazu, dass individuelle Entscheidungen von kollektiven Trends abhängen. Dies wirft eine entscheidende Frage auf. Wie beeinflusst dieses soziale Lernen die langfristige Vielfalt einer Population? Um einer Antwort näher zu kommen, nutzen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mathematische Modelle. Die Analyse des Modells zeigt, dass bei der Partnerwahl die Art des Kopierens über die dauerhafte Vielgestaltigkeit innerhalb einer Art entscheidet. Zur Auswahl stehen dabei, das liegt nahe, zwei gegensätzliche Varianten. Entweder die Mehrheit der Individuen folgt dem Trend, dann führt das zur Fixierung von Merkmalen, die eine geringere biologische Qualität aufweisen. Anders gesagt, ein seltener, eigentlich fitterer Typ hat dann kaum eine Chance, sich gegen den etablierten sozialen Trend durchzusetzen. Oder die Individuen kopieren gezielt die Minderheit. Dann bleibt die Vielfalt der Population stabil. Zudem belegen die Forschenden, dass Vielfalt besonders dann stabil bleibt, wenn sich die Kopierwahrscheinlichkeit an die Umwelt anpasst. Es entsteht eine Art Rückkopplungsschleife. Zitat: Wenn die Entscheidung für einen häufigen Männchentyp für Weibchen mit Kosten verbunden ist, etwa weil dieser Typ biologisch unterlegen ist, sollte die Kopierwahrscheinlichkeit abnehmen. Dieses dynamische Gleichgewicht verhindert, dass soziale Informationen die natürliche Selektion vollständig ausschalten und schützt so den Polymorphismus. Mit ihrem Modell liefert das Würzburger Forschungsteam einen wichtigen Erklärungsansatz für das sogenannte Leck-Paradox. In Leck-Paarungssystemen, in denen Männchen auf Balzplätzen gemeinsam um Weibchen werben, müsste die starke Selektion theoretisch dazu führen, dass alle Männchen irgendwann identisch aussehen. Dass sie dennoch so vielfältig bleiben, lässt sich nun mathematisch durch das Wechselspiel von privater Information und konformistischem bzw. antikonformistischem Kopieren begründen. Die Studie unterstreicht, dass Evolution nicht allein durch Gene bestimmt wird. Sie wird auch durch die Art und Weise geformt, wie Informationen innerhalb einer Gemeinschaft fließen und verarbeitet werden. Die mathematische Modellierung schlägt hier die Brücke zwischen theoretischer Biologie und beobachtbarer Natur.